Jalla, hallo und einen schönen guten Abend an alle Schachfans da draußen und auch insbesondere an die Fans von Gunni, der heute auch hier bei uns ist, zum zweiten Mal sogar schon. Ja, Gunni, du bist der erste Gast hier, der hier im Schachtalk der Chess Tigers zweimal da sein darf. Insofern herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Dankeschön, Michael. Vielen Dank für die Einladung und dass ich die Ehre habe, zum zweiten Mal hier sein zu dürfen. Das freut mich sehr.
Ja, das liegt daran, dass es beim ersten Mal einfach so hervorragend geklappt hat. Und für diejenigen, die dich noch nicht kennen, auch wenn das ja eigentlich gar nicht sein darf, aber du hast 18.000 Abonnenten auf YouTube, bist seit 2015 am Start mit deinen Schachvideos. Über 1.800 Videos hast du gedreht, also sehr, sehr fleißig, über 10 Millionen Aufrufe. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und auch ganz aktuell hast du wieder Videos gedreht über Vincent Keimer. Da kommen wir später dazu. Aber ich denke, wir fangen erstmal an mit dem ersten Thema, über das wir hier sprechen wollen. Und zwar ist es der Deutsche Schachbund, der Kongress des Deutschen Schachbundes, der gestern stattgefunden hat. Wir haben einen neuen Präsidenten. Ja, erzähl erst mal, hast du es live verfolgt? Hast du es dir gegeben oder hast du dich im Nachhinein so ein bisschen informiert, was gelaufen ist?
Also ich habe es mir nicht live gegeben, muss ich sagen. Ich war einkaufen, wurde aber von dem Kumpel informiert, dass der Paul Meyer-Duncker knapp, aber gewählt wurde. 116 zu 114 Stimmen, meine ich, war es. Ich kenne den Paul ja auch schon eine Weile. Wir haben mal zusammengearbeitet auf dem Schachgipfel in Magdeburg damals. Und ich finde es gut, ja, weil, hey Johnny.
Hallo, mein Gunni.
Hallo Johnny. Ja, ich sag gerade, also ich finde es persönlich gut. Es war mal Zeit für frischen Wind, wie ich finde. Und der Paul ist ja auch erfahren, der hat ja auch, war ja schon Präsident vom Berliner Schachbund, wenn ich richtig informiert bin. Und jetzt an der Spitze des DSBs, wieso nicht?
Ja. Also erstmal hallo Johnny, ne? Ich hatte das
Hallo.
gar ganz vergessen zu erwähnen, dass du in ein paar Minuten nachkommst, aber schön, dass du da bist. Auch an dich die Frage, hast du den Kongress des Deutschen Schachbundes verfolgt und hast du dem neuen Präsidenten Paul Meyer-Duncker schon gratuliert?
Also ich habe ein Turnier in Itzehoe gespielt, aber da wurde mir von den dortigen Veranstaltern immer mal durchgegeben, wie es aussieht und natürlich vor allem das sehr spannende und knappe Ergebnis mit 116 zu 114, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zu Pauls Gunsten. Ja, also ich denke, jetzt kann man jeder sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht mein Kandidat oder will ich sagen, ich hätte am liebsten Richard Lutz gesehen und andere hätten auch offensichtlich Niklas am liebsten gesehen. Aber jetzt ist an der Zeit, sozusagen diese ganzen Gräben, die da entstanden sind und sicherlich auch auf der einen oder anderen Seite Verletzungen, jetzt mal beiseite zu lassen und sich mal wieder der Sache zu widmen. Und dabei wünsche ich Paul, den ich noch aus Hamburger Jugendtagen kenne. Wir sind quasi ein Jahrgang, er kommt ja eigentlich aus Hamburg. Wir haben Jugendmeisterschaften zusammengespielt, teilweise, glaube ich, sogar in Jugendherbergen auf demselben Zimmer übernachtet. Er damals für den SKJE, für den Schachclub Joanneum Eppendorf, ich mal für den SK Marmsdorf oder den Hamburger SK. Ja, ich wünsche ihm da wirklich ein glückliches Händchen. Und dass er es schafft, vielleicht auch ein bisschen, ja, also die ganze Sache auch entsprechend unpolitisch zu führen. Das ist das, was ich bei seinen Kommentaren ab und zu vermisst habe, dass wir sozusagen uns versuchen, mit politischen Kommentaren ein bisschen zurückzuhalten.
Unpolitisch bei Paul, das mal schauen, ob er
Ja,
das
genau, aber
noch.
das würde ich mir wünschen, weil also ich bin, also inhaltlich, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr sozusagen bei ihm bin. Aber ich glaube, wenn man einen großen Verband führt, vor allem heutzutage, ist es sehr wichtig, viele Leute mitzunehmen. Und mit den Positionen, die er und wie gesagt zum großen Teil auch ich ja in vielen Punkten vertritt, vergrault man halt die Hälfte und die Hälfte findet das ganz toll. Und deswegen sollte man, das würde ich mir noch wünschen. Und ich wünsche ihm aber nur das Beste wie dem gesamten Team. Die haben eine Herkulesaufgabe vor sich und ich denke, jeder, der es gut mit dem Schach meint, sollte jetzt erstmal versuchen, die zu nach Kräften zu unterstützen.
Ja,
Dem habe ich nichts
also,
hinzuzufügen.
ja, wir hatten die Diskussion, darf Politik stattfinden in einem Verband, auch in der Facebook-Gruppe. Also man darf natürlich Parteipolitik nicht verwechseln mit gesellschaftlichen Themen und Aufgaben, ne? Und da tut es einem Verband schon gut zu Gesicht, wenn man sich für gegen Cheating oder für Demokratie und Gewaltfreiheit einsetzt. Also ich finde, das darf man schon machen, auch als Schachverband. Klar, Parteipolitik sollte man nicht tun.
Auf jeden Fall, also das meine ich damit übrigens nicht. Also ich habe in meinem Politik-Leistungskurs immer gelernt, sozusagen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dafür ist also ein Verband und auch die darunter organisierten Vereine ein absoluter Eckpfeiler. Und natürlich muss man sich gegen jede Form von Rassismus, Ausgrenzung und sowas einsetzen, aber man muss das, finde ich, das Zelt immer so groß, wie es irgendwie geht, machen, damit da auch möglichst viele Leute sich drunter wiederfinden.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, nee, gut, vielleicht hast du zu dem was hinzuzufügen. Ich habe hier mal das Bild des neuen Präsidiums auf der Seite des Deutschen Schachbundes hier heruntergeladen. Also zweite von rechts ist Paul Meyer-Dunker. Mhm. Dann haben wir ganz rechts den Jannik Kiesel und links von Paul den Jürgen Klüners. Die sind geblieben. Neu ist Jürgen Gersinska vom Badischen Schachverband als neuer Vizepräsident Finanzen. Den hat Meyer-Dunker quasi mit im Ticket gehabt sozusagen, also der hat für ihn kandidiert, hat aber, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab, nur 2/3 der Stimmen bekommen. Kennst du ihn und wie findest du das, dass wenn es gar keinen Gegenkandidaten gibt, dass es trotzdem so eine, ja, nicht so ganz eindeutige Wahl ist?
Also ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich kenne ihn nicht, muss ich zugeben, war mir bisher nicht bekannt, aber war auch schon so ein bisschen im Gefolge, sage ich mal, glaube ich, von Paul. Ich finde es halt, also letzten Endes, ob das jetzt eine knappe Wahl, weil der Paul hat ja auch nur 2 Stimmen Mehrheit gehabt, aber das finde ich auch nicht so schlimm und wichtig, das eben so bei einer Wahl. Und jetzt muss man nicht mehr auf irgendwas gucken. Ich meine, ihr wisst ja selber, über DSB-Finanzen, da haben wir uns schon genug ausgetauscht und unterhalten in den vergangenen Jahren, ein Desaster. Ich hoffe, dass das jetzt alles besser wird, dass man in die Zukunft gucken kann. Und vor allen Dingen hoffe ich, ihr wisst ja, mein Lieblingsthema, dass das Thema Nachwuchsförderung weit oben auf der Liste steht. Ja, weil da habe ich, glaube ich, euch schon mal beim letzten Mal, schon ein Jahr her oder so, schon mal meine Meinung zu gesagt. Also ich finde das einfach völlig indiskutabel, was da passiert. Und wenn man das mal mit anderen Verbänden vergleicht, also aus dem Ausland oder so, da hoffe ich, dass sich da was tut. Wenn ich noch eins sagen darf, vielleicht bestes Beispiel ist ja der Christian Glöckler, der jetzt auch von dem türkischen Unternehmermilliardär, glaube ich, gefördert wird, so wie Erdemusch. Ja, ist natürlich gut für den Christian, aber ganz ehrlich, wie wäre es, wenn das vielleicht mal aus dem Inland kommt?
Ja, also, wäre zu wünschen, ja. Ich meine, der Verband wird es nicht leisten können. Das war ja auch eine Frage an die beiden Kandidaten, Paul Meyer-Dunker und Niklas Rickmann, wie es mit Sponsorenkontakten aussieht, ne? Und ich glaube, da hat der Paul so ein bisschen mehr gepunktet bei der Frage, indem er verweisen konnte auf Kontakte zu Richard Lutz und dessen Idee, so einen Fördererkreis zu bilden, ne? Während Niklas Rickmann dann eher gesagt hat, ja, sieht er als Teamaufgabe. Vielleicht hat das die 2 Stimmen am Ende noch gebracht, ich weiß es nicht. Johnny, das war der Gegenkandidat, Niklas Rickmann. Ich meine, mit 2 Stimmen zu verlieren, ist natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Hast du sowas auch schon mal erlebt?
Nicht. Also meine Klassensprecherwahl ist immer ganz glatt durchgegangen und ansonsten habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht für ein Amt kandidiert, beziehungsweise ich bin ja Beauftragter für Leistungssport der deutschen Schachjugend. Aber da bin ich in Abwesenheit sozusagen gewählt worden, also da war ich gar nicht bei der Sitzung mit dabei. Und daher kenne ich natürlich auch Niklas und ich denke, Paul würde gut daran tun, ihm sozusagen jetzt mit ausgestreckter Hand entgegenzukommen, ihn einzubinden, das Verhältnis zur deutschen Schachjugend zu stärken und eben genau, was Gunni sagt, ne? Also die deutsche Schachjugend ist aus meiner Sicht ein sehr gut geführter Verband, die wirklich viele richtig, richtig gute Dinge machen und ja, da Niklas dann zu sagen, und da, so würde ich ihn einschätzen, dass er da auch nicht von wegläuft, zu sagen, so jetzt schauen wir mal, was wir auch als DSB für die Jugendförderung tun können und dort vielleicht auch alte Gräben auch dort zu schütten und zu überbrücken, wäre, glaube ich, ganz gut. Ich hätte mit Niklas als Präsidenten auch sehr, sehr gut leben können. Also meine Erfahrungen mit ihm sind durchweg positiv. Aber ja, so ist es jetzt halt.
Also was zum Beispiel ist, was mir beim Thema Vermarktung noch einfällt, ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verbindung zwischen der Schachbundesliga und dem DSB ist. Ne? Eigentlich sind es ja zwei getrennte Paar Schuhe, glaube ich. Ne? Aber ja. Trotzdem. Wenn ich mal kurz da einen Schwenk machen darf zur Schachbundesliga, es ist ein Desaster. Ich muss das so, du hast ja gesagt, Klartext reden, meiner Meinung nach eine totale Katastrophe, wenn man die Bundesliga-Wettkämpfe, die werden ja übertragen, immerhin von Viernheim, hier mit Ilja und so, ja, das ist ja auch alles top, aber ganz ehrlich, wie wäre es, wenn man mal solche Events mal vermarktet, wenn man das mal auch technisch einfach mal auf eine solide, also da denke ich mir oft, das darf nicht wahr sein, ja. Ich meine, Schach-Bundesliga, hallo? Da spielen Weltklasse-Spieler, da muss ich doch was draus machen lassen, gibt's doch gar nicht. Also fällt mir jetzt nur ein im Zusammenhang mit dem Vermarktungsthema.
Thema Jugendförderung, was würdest du davon halten von Jugendbrettern in der Schach-Bundesliga?
Finde ich gut. Warum nicht? Gut, ja, dann von mir aus Brett 8 oder was weiß ich, oder 7, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, ja, ein Brett muss mit U18 bestückt sein oder sowas.
Ja.
Warum nicht?
Das ist ein guter Schritt, finde ich auch, ja. Aber genau das wäre gesagt, die sind technisch komplett unabhängig voneinander. Und genau.
Würde das dann nicht nur bedeuten, dass sich jeder Verein halt einen jungen Inder oder Ukrainer oder sonst was kauft, also müsste es dann ein U18 Deutscher sein, dann ist es wieder europarechtswidrig, müsste es ein U18 Europäer sein, bringt es dann was?
Tja, so es gibt ja diese Homegrown-Regelung in anderen Sportarten, also dass die zwar Ukrainer oder Inder sein dürfen, aber eine gewisse Zeit in Deutschland gelebt haben müssen und so weiter, da gibt es ja durchaus das ein oder andere Workaround.
Ich glaube, nachdem das Schiedsgericht der Schachbundesliga da mal dieses Punktesystem für rechtswidrig erklärt hat, traut sich jetzt keiner mehr so richtig ran, ne? Auch wenn in diesem Urteil schon einige Öffner drin waren, wie man es denn machen kann, europarechtskonform, aber da seitdem traut sich niemand da was in der Richtung. Nee,
traut sich keiner ran, der könnte ja einen Fehler machen. Ja, ich verstehe es schon. Ja. Und natürlich, Michael, du hast völlig recht, also klar, wenn man sagt, hey, da muss ein U18 sitzen, ja, dann hole ich mir halt irgendwelchen aus Indien oder sonst woher. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also, ob das rechtlich, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Habe ich keine Ahnung von. Aber an sich finde ich die Idee vom Johnny gut. Ein Jugendbrett.
Ja. Ja, gehen wir mal so weiter an die Schachbundesliga, würde ich sagen. Ne? wenn die Vereine zuhören, die Idee, aber die wird ja auch nicht neu sein, denke ich mal. Aber zurück zum DSB. Vor der Wahl des neuen Präsidiums gab es ja auch einen Abwahlantrag gegen Ingrid Lauterbach, und den konnte man auch nicht verfolgen, weil da die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden ist zu dem Punkt. Vielleicht erstmal zu der Frage Ausschluss der Öffentlichkeit. Gunni, findest du das gut, weil vielleicht dann auch mal Stichwort Klartext gesprochen werden kann, ohne dass jemand zuhört, oder sollte man eher sagen, nee, das ist ein repräsentatives Gremium, was irgendwo der Kontrolle auch unterliegt, und das sollte öffentlich sein, auch bei heiklen Tagesordnungspunkten?
Das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich bin ich ja für öffentliche Abstimmungen, damit man es halt auch nachvollziehen kann. Ja, wenn ich halt, ich weiß, 46 rote Karten sehe und 47 gelbe, dann weiß ich, wer, ne, dann kann ich es nachziehen. Es gibt vielleicht Themen, wo man das geheim lassen sollte. Ja, mag sein. Ich finde aber ehrlich gesagt die Abwahl, da hätte ich kein Problem damit, wenn das öffentlich ist. Ich meine, weil, ne? Und vor allen Dingen ist, Es ist immer so krümelmäßig Gefahr bei Geheimwahlen, weil dann, weißt du, der baden-württembergische Verband und der rheinland-pfälzische, die haben sich vorher abgesprochen und vielleicht machen sie dann das, ich weiß es nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Ich finde, die Abwahl hätte man ruhig öffentlich machen können. War es halt nicht so. Ja, finde ich, kann ich so pauschal schwierig zu beantworten, finde ich. Es gibt ja im Bundestag auch geheime Wahlen. Nicht alle, aber manche schon. Hm.
Johnny, hast du auch eine Meinung zu? Oder?
Ja, man hätte das öffentlich machen sollen. Also der DSB leidet jetzt nicht unter der Gefahr zu hoher Transparenz. Und das bedeutet, da sollte man schon versuchen, da ein bisschen gegenzusteuern, vor allem jetzt nach solchen Zeiten und wenn man irgendwelche Dinge besprechen will, und das geschieht ja auch, dann gibt es ein Telefon, dann gibt es Nebenzimmer, dann gibt es alles Mögliche, da wird ja, ja gesprochen, wenn man nicht will, dass irgendwer zuhört. Aber bei so einer heiß diskutierten Geschichte, wo in den letzten Wochen auch so viel schiefgegangen ist, finde ich schon, dass man da, also alles, was nicht unbedingt sein muss, also hätte man auf jeden Fall öffentlich machen sollen. Das stärkt das Vertrauen und das ist das, was der Schachbund im Moment gut gebrauchen kann.
Ja. Schließe ich mich an. Dann inhaltlich zur Abwahl von Ingrid Lauterbach. Ich glaube, ja,
auch kein das Ergebnis? War dann
das Ergebnis der Abwahl?
Ja.
Ja, gut, der Abwahlantrag ging durch mit, ich glaube, 127 zu 99 Stimmen und ein paar Enthaltungen oder sowas. Nageln mich nicht fest, ich weiß nicht genau, aber es war irgendwo zwischen einer knappen und einer deutlichen Mehrheit, würde ich es ansiedeln. Ne? Also es war schon recht klar, wenngleich es natürlich auch ein nicht zu verkennendes Lager gibt, sage ich mal, die dafür gestimmt haben, dass Ingrid Lauterbach Präsidentin bleibt. War das aus eurer Sicht am Ende alternativlos, weil es einfach zu viel Ärger gab? Man hat ja dann auch am Ende bei Chessbase gesehen mit Alexander von Gleich, der dann zurückgetreten ist und wo es gegenseitige Vorwürfe gab, dass das einfach zu viel in die Brüche gegangen ist, oder?
Ja, also das war alternativlos. Eigentlich mag ich das Wort nicht, es gibt fast immer Alternativen, aber in diesem Fall, das war ja auch nicht mehr haltbar. Ne? Also das ist, was da im Vorfeld alles und dann mit ihrer, sie hat ja dann auch das versucht noch oder juristisch zu hinterfragen, diesen Kongress, ja. Da musste auch erst das Schiedsgericht erst dem Kongress zustimmen, zulassen. Das ist auch alles mit Verlaub Bullshit, ja. Also das ist jetzt einfach mal ein Neuanfang, dass sie abgewählt werden würde, war klar. Ja, und jetzt muss man nach vorne gucken. Ich kann die Arbeit von der Ingrid Lauterbach aber auch nicht bewerten, will ich auch nicht. Das sollen andere tun.
Genau, das sind, glaube ich, auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Also sie hat ja in vielen Bereichen sicherlich viel erreicht. Das hat, glaube ich, auch noch nie jemand in Abrede gestellt. Aber es ist natürlich schwierig, wenn da, also ist ja häufig so, ne, dann sind zwei sich streiten, man weiß gar nicht mehr, wer hat angefangen, wer hat ins Recht und so weiter, aber es ist einfach so ein Kuddelmuddel entstanden, dass es jetzt
ja, wahrscheinlich auch ein Vorteil ist. Diese Entlassung von der Anja Gehring und die jahrelang da Geschäftsführerin war und so, das war alles Mist. Das ist alles schlechte Kommunikation. Ich verstehe es sowieso nicht. Kommunikation ist das A und O, gerade in so einem Verband, ja, also, und dann der eine sagt dies, du sagst ja, Johnny, der andere sagt das, und wer hat jetzt wann was gesagt, und streiten sie, ach, leck mich da.
Ja, traut ihr denn dem Paul zu, den Rollenwechsel, er war ja, muss man schon sagen, in der Opposition oft, ne, und hat auch gegen Ingrid Lauterbach auf Twitter und Facebook sehr deutlich Stellung bezogen. Und wir haben ja auch ihren Ehemann, den Klaus Bischoff, bei uns im Schachtalk gehabt, Johnny, der da auch aus seiner Sicht Klartext gesprochen hat und ihm vorgeworfen hat, Unwahrheiten über Ingrid Lauterbach zu erzählen. Traut ihr ihm zu, quasi diesen Rollenwechsel, dass er jetzt vom Oppositionspolitiker in Anführungszeichen, wir reden ja nur von Schach, ne, aber dass er jetzt sozusagen diese staatsmännische Rolle übernimmt, desjenigen, der die verschiedenen Lager wieder miteinander vereint, das ist ja eine völlig neue Rolle, die er dann da spielen muss. Man kann natürlich sagen, in Berlin spielt er die auch schon, das spricht für ihn, aber ist schon was anderes jetzt, ne?
Ja, muss jetzt liefern, ne?
Ja, der Deutsche Schachbund ist ja ein ganz anderes Ökosystem als jetzt der Berliner Schachverband.
Platz. Der Beweis, dass der Talk
live. Es ist ja nicht so, dass wir 8 Zimmer in diesem Haus haben. Das ist schon zweimal mein Büro gewesen, oder?
Okay. Also Johnny ist heute nicht auf der Autobahn, sondern und auch nicht im Berliner Schachladen, sondern er ist.
Warte, jetzt hüpft noch ein Kind raus.
Ja. Johnny, du kannst auch kurz mal ein paar Minuten Pause machen, wenn du brauchst.
Ja, der Deutsche Schachbund ist ja viel auch öffentlicher als der Berliner Schachverband. Und es ist jetzt weniger Politik über Twitter gefragt, glaube ich, als viele Gespräche, viele vertrauensbildende Maßnahmen und so weiter. Ob er das kann, weiß ich nicht, aber ich hoffe es wirklich, wirklich sehr, dass er diesen Rollenwechsel hinbekommt. Aber
ja, hoffe ich auch.
Also, wenn jetzt jemand sagen kann, er schafft das auf jeden Fall, also oder er schafft es, wir wissen es nicht. Und ich drücke ihm einfach die Daumen und hoffe, dass er da das hinbekommt.
Ja. Ja, viele sagen ja auch, Führungskräfte müssen ja einfach nur dafür sorgen, dass sie nichts kaputt machen, ne? Und die Leute nicht demotivieren und einfach nur im Prinzip, weil du sagst, Goni, er muss liefern. Liefern muss er eigentlich gar nicht. Eigentlich muss er ja nur schauen, dass nichts in die Brüche geht. Ne?
Dass ja, jeder mit liefern meine ich auch nicht, dass er direkt jetzt irgendwas da entscheiden muss, sondern es geht ja auch um interne Struktur, um Kommunikation, vor allen Dingen intern. Was muss eine Führungskraft machen, Michael? Motivieren.
Nicht mal. Dafür sorgen, dass die Motivation nicht weggeht. So.
Ja, okay, also, natürlich. Aber dass die Leute gerne da sind und gutes Diskussionsklima gibt, also das Environment zu schaffen, das kann er dann schon. Also dafür kann er schon sorgen, denke ich. Und,
ja. Das wird die Aufgabe sein. Und seine Worte klangen ja auch sehr staatsmännisch, muss ich sagen, die er da am Ende gemacht hat. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen und werden das verfolgen. Nochmal eins, bevor wir zu den anderen Themen gehen, zurück. Der Johnny und ich waren uns nicht so ganz einig, Goni, beim Thema Ticketwahl, was die Bewerbung von Richard Lutz angeht. Also ich glaube, einig sind wir uns, Johnny, darin, dass es eine Riesenchance war, die der Deutsche Schachbund oder das Deutsche Schach sich hat entgehen lassen. Denn er wäre natürlich ein grandioser Name gewesen und ich glaube, mit seinen Führungsfähigkeiten, auch wenn das am Ende bei der Deutschen Bahn nicht geklappt hat, aber es kann man, glaube ich, nicht ihm anlasten, weil es einfach ein schwieriges Unternehmen ist. Aber hätte dem gut zu Gesicht gestanden. Die Frage ist, warum hat es nicht geklappt? Und Johnny wirft es so ein bisschen den Landespräsidenten vor, dass sie das Ticket von, also die drei Co-Kandidaten, die Richard Lutz sich ausbedungen hatte, dass sie die nicht akzeptiert haben. Ich habe das eher für vorhersehbar gehalten, dass die Landespräsidenten sagen, nee, wir wollen halt über jeden Einzelnen abstimmen und wenn uns eine Nase nicht passt, dann wollen wir das auch machen dürfen. Und wie siehst du das? Wer hat da die Schuld ist ein doofes Wort, mag ich nicht, aber woran hat es letztlich gelegen, dass es mit Richard Lutz nicht geklappt hat?
Ging an Johnny die Frage?
Nee, ging an dich, weil ach, Johnny, ging an mich. Weiß ich schon, den haben wir letztes Mal schon diskutiert.
Ja, also da muss ich ehrlich gesagt passen, weil, kann ich nicht beurteilen. Wäre wahrscheinlich eine gute Wahl gewesen, das stimmt, glaube ich auch, aber letzten Endes, was bringt das nachzutarocken? Nix, jetzt ist es, wie es ist. Und weiß ich nicht. Also ich kann dazu leider nicht viel sagen. Da bin ich nicht tief genug im Thema. Und dann halte ich mich lieber aus.
Ja, wir haben hier eine Zuschauermeinung, die ich gerne vorlese. Die Kandidatur von Lutz wäre eine Riesenchance gewesen. Man hätte dem einfach eine Chance geben sollen. Es ist nicht so, dass Lutz irgendwelche Clowns ausgesucht hatte. Ja, aber ironisch ist es schon irgendwie, weil das war, glaube ich, bei den Perlen vom Bodensee auch zu lesen, dass der Gary Herteneck nur im, ja, in der zweiten Runde sozusagen in das Team Richard Lutz gerutscht ist und eigentlich in der ersten Runde Paul Meyer-Duncker selber drin war. Und dass dann einige Landesverbände gesagt haben, naja, beim Meyer-Duncker können wir nicht versprechen, dass wir den wählen. Im Team Lutz, ne? Und ausgerechnet er ist jetzt der neue Präsident. Also das ist schon irgendwie ironisch.
Ja, ist ein bisschen sehr, sehr strange. Aber wie gesagt, es ist, kannst du ja auch nicht mehr rückgängig machen. Ist jetzt so, wie es ist.
Ja. Ich wusste noch
Aber
gar nicht, dass das
ich meine,
öffentlich ist, aber ja, genau. Ja.
im letzten Endes, du hätte Fahrradkette. Ich bin da nicht so gern im Konjunktivismus, sage ich mal, weil ist halt jetzt, nehmt sie, ich bin so ein faktenbasierter Mensch, wie im Schach, eine Eröffnung ist gut oder schlecht. Und hier auch. Und was wird, Michael, das werden wir sehen. Jetzt muss man halt denen mal Zeit geben und nicht, ja, was wäre gewesen, wenn, ja, weiß ich nicht.
Ja, also das ist natürlich hier auch der Sinn des Schachtalks, ein bisschen nach hinten zu gucken, was war. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass wir nach vorne schauen sollten, den Paul Meyer-Duncker nach Kräften unterstützen sollten. Das machen wir auch medial hier, denke ich. Drücken alle Daumen, dass es gut wird und sind guter Dinge.
Und ich würde mal ganz stark brauchen, Richard Lutz selbst ist auch der Erste, der ihn unterstützt nach all seinen Kräften und Kontakten. Und wenn das Richard Lutz kann nach der Odyssee, dann können wir das auch.
Ja, das glaube ich auch. Und auch Niklas Rickmann, denke ich, schätze ich jetzt nicht so ein, dass er da jetzt von der Seite Ärger macht. Ja, sehr schön. Dann also nochmal hier alle Daumen nach oben für das neue Präsidium, beziehungsweise
Das Bild ist schon mal gut, finde ich. Das
alle
Bild ist
Daumen
positiv,
gedrückt. So.
familiär, lächelnd. Das kommt schon mal gutes Auftaktfoto, finde
Würde mich mal interessieren, wie viele Versuche gebraucht haben für das Bild. Nee, aber es stimmt
Ja.
schon. Gutes Bild, ja.
Ja, gut, so ein Team muss natürlich zusammenwachsen, ne? Das ist natürlich der Nachteil der Nicht-Ticket-Wahl. Aber wir werden sehen und ich denke, wir gehen jetzt mal ein bisschen zum sportlichen Teil über. Es läuft aktuell die Grand Chess Tour und zwar in Rumänien. Noch ein, zwei Wochen zurück in Polen bei der Grand Chess Tour hat Hans Niemann gewonnen und das war ja schon erstaunlich, weil da ja, ich glaube, man irgendwo stand, das ist sein größter Erfolg bisher, den er hatte. Also spielen ja auch Caruana mit und so. Johnny, der Pokal sieht ein bisschen so aus wie der, den du bekommen hast von den Schachfreunden Neckarsteinach, ne?
Ja, das stimmt. Das ist denen sofort aufgefallen und den haben sie danach gemacht. Ja, also nee, sehr schöner Pokal, finde ich immer was Außergewöhnliches. Und ja, Hans Niemann hat da ein sehr spannendes Turnier am Ende gewonnen, hat aber im Grunde genommen immer von vorn weg geführt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an ihn.
Ja. Gunni, bist du Team Hans Niemann oder Team Magnus Carlsen?
Ach, weiß ich nicht. Also ich bin halt, ich weiß ich nicht. Ich bin weder noch. Ich meine, letzten Endes, wenn du auf die vergangenen Twist anspielst zwischen den zwei, ich bin halt immer noch ein in dubio pro reo Verfechter und wenn ich keine Beweise habe, dann kann ich halt, ne? Also ich möchte nicht über jemanden urteilen, wenn ich es nicht beweisen kann. Also und sie konnten es nicht beweisen. Also was soll's? Also deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, dass der Hans Niemann jetzt hier das Ding gewonnen hat. Er hat gut gespielt und er hat es verdient gewonnen und fertig aus. Aber
Ja.
es war auch nur Wildcard, ne? Soweit ich weiß, war nur Wildcard. Er ist nicht in dem festen Grand Chess Tour Team drin, glaube ich.
Ja, das sind so
Genau.
verschiedene Turniere und mit wechselnder Besetzung teilweise, ne? So Stammbesetzung. Ich glaube, Vincent Keimer ist Stammbesetzung jetzt, ne? Und spielt die meisten Turniere mit.
Der hat nur Warschau nicht gespielt. Jetzt spielt er aber und jetzt heute war ja auch, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Johnny, eine Riesenpartie gegen MVL. Boah, weiß ich nicht, soll ich
Ich
es
war die letzten
vorweglesen?
5 Stunden Stunden im Auto. Ich bin wirklich um 15 Uhr in Itzehoe losgefahren und war eine Minute vor Schachtor 4 wegen Stau und so weiter. Ich war also die Partien davor, also seinen Sieg gegen Deak, auch eine geile Partie gegen Wesley So gespielt, wenn ich das richtig angeschaut habe. Aber die heutige Partie habe ich nicht gesehen. Aber wenn er, also du sagst ja, er hat gewonnen, das freut mich natürlich riesig, weil sein Start war ja so ein bisschen holprig ins Jahr. Und dass er sich jetzt zu stabilisieren scheint. Ja,
vor allen Dingen, der Michael hat es ja gerade eingeblendet, Johnny, warte mal kurz, Michael, der Vincent geht hin, spielt erstens E4, das ist schon mal was Besonderes irgendwie, und zweitens sagt er zu dem einen der weltbesten Neidorf-Kenner, jetzt zeig's mir. Das ist mal schon eine Ansage, oder?
Aber Vincent hatte doch schwarz.
Nee, Vincent hatte weiß.
Also wenn ich das da richtig sehe, hatte Vincent schwarz.
Nee, weiß hat gewonnen. Nee. Das weiß, ist ja falsch aufgeschrieben.
Das ist falsch aufgeschrieben.
Ja, Vincent hatte weiß. Vincent weil da oben in der Zeile steht es auch. Da ist doch hinter
neben. Ja.
Das ist bei mir ein bisschen klein, aber bei mir ist hinter.
Ist falsch. Ist falsch.
Also weiß hat definitiv gewonnen. Und Vincent hat gewonnen, also muss
das wäre echt eine harte Nummer gewesen, wenn Vincent mit Schwarz gegen MBL Neidorf spielt.
Also nee, er hat weiß gehabt, das stimmt nicht, was da steht. Und, und hier dieser Neidorf, ja, er hat halt gesagt, MBL ist sicherlich einer der besten Neidorf-Kenner und er sagt, jetzt schauen wir mal. Und er hat großartig gespielt. Das ist alles Theorie, das hat es alles schon gegeben, aber hier, warte mal, dieses Springer H5, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Keine Ahnung, was jetzt der Computer dazu sagt. Ich weiß nicht. Warum nicht A4? Zum Beispiel, ja. So. Aber da.
Ja, du hängst dich einfach aus, weil bei mir ist das so.
Ja, Springer H5 finde ich noch nicht so schlimm.
Nee, nicht schlimm, aber weiß nicht, ob man das machen muss. So, keine Ahnung. Und
zeig mir die Partie durch. Ich habe sie noch gar nicht gesehen bisher.
Hier ist ja noch alles okay für Schwarz eigentlich.
Ist alles okay. Ist alles okay. Aber wir können gleich noch mal stoppen, weil ich hab mir das schon genauer angeschaut. Hier, an der Stelle. Vincent spielt jetzt ein für mich brillantes Manöver, Johnny. Er sagt nämlich, König H1 geht nicht darum, Turm G1 zu spielen oder so, sondern es geht darum, Springer G1, Springer H3 zu spielen. Und das muss erst mal finden. Ja, weil der Springer auf H3 ist eine Granate.
Ja.
Und Schwarz hat keine Züge mehr. Er hat keinen Bauernbreak, er kann nicht E4 spielen, er kann nicht F4 spielen, er kann eigentlich überhaupt nichts ziehen.
Und selbst wenn F4 kommt, ne, der Springer auf H3, der kann nicht angefasst werden, da kommt keine Figur mehr hin.
Richtig. Ja. Und Schwarz hat hier eigentlich keinen Zug.
Hier steht man schon, also da die Zuschauer sollten sich hier von diesem nur in Anführungsstrichen plus 0,7 nicht täuschen lassen. Jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, dass Weiß hier schon strategisch auf Gewinn steht, weil einfach die Pläne von Weiß durchbesetzbar sind und Schwarz kann einfach nichts machen. Da fällt jeder Spieler der Welt auseinander.
Ja, und jetzt sagt Vincent mit Weiß, ey, übrigens, am Damenflügel habe ich eine Majorität, ne? Ich erinnere dich mal dran, ich spiele jetzt mal am Damenflügel. Und jetzt dauert es auch nicht mehr lange. Also der Läufer auf C2 ist ein Monster, die Dame auf H7 ist eine Obergurke.
E4 ist schon Notwehr, also E4 ist die Erkenntnis, dass man auf Verlust steht und man probiert halt noch was, ne?
Die auch großartig gespielt, finde ich, von Vincent. Er spielt jetzt einfach Läufer G1 und Schwarz kann zwar auf C4 nehmen, ja, aber jetzt nehme ich einfach auf E4. Herzlichen Glückwunsch. Muss mit dem Turm nehmen und jetzt Dame B5 und das war's. Feierabend. Alles hängt. Turm hängt, Bauer auf A4 hängt, Dame E8 droht, wenn der Turm die E-Linie verlässt, ist vorbei. Ist aus. Es hat noch zwei Züge gedauert oder so, glaube ich, überhaupt nur.
Ja.
Jetzt holen wir uns die Quali, jetzt holen wir uns den A4, zack.
Läufer E3 nimmt auch mal dem Springer die Felder.
Genau, und jetzt, boom, Turm F6, Aufgabe.
Weil da haben wir 8 Schott, dann auch noch der Springer auf H5 mit
Schachdeck. Richtig. Und das ist brillant.
Ja. Findet Ach, das freut mich, dass Vincent da jetzt so stark spielt. Also das ist wirklich gut.
Das ist brillant. Und er hat jetzt 3 aus 4 und ja, gegen diese Gegnerschaft, da kann man mal nicht meckern, oder?
Ja, stark. So wollen wir das sehen.
Mhm. Aber der hat ja, sowieso Marathonwochen vor sich. Ne? Der Vincent, der spielt jetzt das Turnier bis, weiß ich nicht genau, 23. oder so.
Bis Sonntag in einer Woche, glaube ich.
Ja, genau. Und dann spielt er einen Tag später Norway Chess. Ne? Da muss er erstmal nach Oslo jetten. Und dann sind 10 Runden Norway Chess mit Carlsen und Co. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dem stärksten Turnier der Welt, ja.
Also, danach weißt du, was du getan hast, glaube ich.
Das stimmt.
Wir müssen vorstellen, wie 18 Runden klassisches Schach am Stück.
Gegen Schnitt von 2, 7, 17. Ja.
Wahnsinn. Er hat übrigens im Interview gesagt, heute, da wurde er gefragt, ob er sich denn und in welcher Form er sich denn vorbereitet hat auf das Turnier. Und seine Antwort war cool. Er hat gesagt, ich habe Pause gemacht.
Ich glaube, das hat er auch gebraucht. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
Also, Vincent hat gesagt, dieses Refresh-Management ist ganz wichtig, weil er auch bei Spielern sieht, die so viel spielen. Prack ist ein Beispiel, so die spielen dann nicht mehr so stark, wie sie könnten. Die sind auch irgendwann mal ausgezehrt und brauchen auch mal eine Pause. Also dieses Steuerung, die spielen ja so viel, ne? Da muss man auch mal eine Pause machen.
Ja.
Ja. Ein Thema wollte ich noch ansprechen. Ein Spieler ist auch dabei oder wäre dabei gewesen. Hier steht auch im Chat, dass der krank war, glaube ich, heute. Und zwar Alireza Ferruja. Der hat jetzt Schlagzeilen gemacht, dadurch, dass er aus der französischen Nationalmannschaft rausgeflogen ist, nachdem er öfters mal Einladungen der Franzosen hat verstreichen lassen. Ich weiß nicht, ob es da um die Schacholympiade ging, die er nicht spielen wollte, oder ob es um andere Themen geht. Ja, ist ja eigentlich sehr erstaunlich, weil ich meine, er ist ja aus dem iranischen Verband ausgeschieden und dann in Frankreich untergekommen. Und man hätte gedacht, dass er die französische Nationalmannschaft verstärkt, aber so, ja, scheint da nicht so recht Lust zu haben immer. Und dann haben die Franzosen halt gesagt, okay, wenn du keine Lust hast, haben wir auch keine Lust. Ne? Ist ja insoweit dann konsequent, oder?
Alter, gut, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich weiß nur, das hat ja ein Geschmäckle auch, Michael, weil er hat ja heute nicht gespielt, ne, gegen Caruana. Also die Partie hat nicht stattgefunden.
Ja.
Und man hat nur gehört, ja, so medical reasons. Also, ob das stimmt, kann ich dir auch nicht sagen. Aber vielleicht hat er auch keinen Bock mehr auf gut Deutsch. Also wenn er hier raus ist aus der französischen Chess Federation, und dann hat er vielleicht auch keine, also vielleicht spielt er einfach gar nicht mehr.
Wobei natürlich die Grand Chess Tour ja eine andere Organisation ist als der französische Schachverband. Ne? Da hat er ja wahrscheinlich auch vertragliche
Verpflichtungen. Ja, aber er hat 2 Partien in Folge verloren. Keine Ahnung.
Ja, möglich. Da würde ich jetzt auch sagen, in dubio pro reo, aber ja, also Spekulation ist natürlich erlaubt, ja.
Also Ferruja selbst, also muss man ja auch mal die Geschichte sehen, ist ja kein einfacher Kandidat. Also er und sein Vater in Kombi, das ist schon also ein Duo, mit dem es nicht so leicht ist, umzugehen. Das gilt wahrscheinlich für einige Schachspieler in der Elite, aber das ist schon extrem anstrengend. Also da bin ich im Zweifel auf der Seite der französischen Föderation, wo ich es auch gut finde, dass man sagt, egal wie gut du Schach spielst, wenn du dich an gewisse Grundregeln nicht hältst, dann kannst du halt bei uns nicht mitspielen. Wobei ich gleichzeitig davon ausgehe, dass dir bei der Grand Chess Tour er nicht einfach das Turnier verlässt, sondern tatsächlich...
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon. Aber was genau dahinter steckt, wissen wir auch nicht, ne?
Nee, genau, das werden wir sehen. Aber also in den wenigen Interaktionen, die ich mit denen hatte, fand ich das immer extrem unangenehm und extrem anstrengend. Deswegen bin ich hier auf der Seite des französischen Verbandes.
Okay.
Was sagen wir zur Leistung von Johnny in Itzehoe, steht da im Chat.
Ja, nichts. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Es war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe.
Was war, hast du da ein Turnier gespielt oder was?
Okay. Ich weiß nicht, ob man das Spiel nennen kann, aber ich habe teilgenommen. Ja, das war nicht. Also die ersten vier Runden waren noch okay. Und dann danach, ich weiß nicht. Ich habe einfach öffnungstheoretisch bin ich nicht mehr auf der Höhe. Bin ich nicht mehr auf der Höhe und ja, das hat man der Sache angemerkt.
Ja. Ja. Aus mit 8. Gibt auch wieder gute Zeiten für Johnny sicherlich. Ich habe einen anderen.
Oder auch nicht, ne?
Ja, doch, doch. Aber Johnny, von einem noch weg. Achtung, jetzt kommt eine Überleitung. Bei der Senioren-WM darfst du noch nicht mitspielen. Bist du noch ein bisschen so jung. Die kommt allerdings nach Deutschland, nach Magdeburg. Hier haben wir noch die Ingrid Lauterbach, weil das noch das Bild ist aus der von vor ein paar Wochen, wo die WM nach Magdeburg vergeben wurde, nicht nach Dresden, wie es ursprünglich oder wie es teilweise hieß. Ja, also Senioren-WM finde ich schon mal gut. Bitte?
Da sieht man nach dem Maritim-Hotel in Magdeburg.
Das kann sein, ja.
Wo schon diverse deutsche Meisterschaften, Schachgipfel, Jugendmeisterschaften etc. stattgefunden haben.
DSAM wahrscheinlich auch, ne?
Vermutlich. Da habe selbst ich mal für den DSB gearbeitet, Johnny, in Magdeburg. Danach waren sie pleite, aber es lag nicht an mir.
Hast du zu viel Gehalt gefordert, oder was?
Ja, natürlich, wenn die es bezahlen, nehme ich es. Na, Spaß natürlich.
Ja. Jean-Claude, wenn du hier eine konkrete Frage hast, kannst du die gerne in den Chat stellen. Ansonsten kann ich mit deiner Anmerkung hier nichts anfangen gerade. Ja, dann haben wir noch ein Thema, was ich noch ausführlich besprechen wollte, und zwar die Anhebung der deutschen Wertungszahl. Und zwar hat die Wertungskommission des Deutschen Schachbundes beschlossen, dass die DWZ, Rechenformel, wahrscheinlich nicht, aber also technisch weiß ich nicht, wie man es aussehen kann. Jedenfalls ändert sich was bei der DWZ. Es gibt eine Untergrenze von 1.100 zukünftig. Also die ganzen dreistelligen Wertungszahlen fliegen weg und alle bis 2110 DWZ bekommen eine Erhöhung. Johnny, du fällst leider raus.
Ich arbeite dran, dass ich profitiere, aber noch ist ein bisschen.
Ja, also ich werde auf jeden Fall davon profitieren. Die Frage ist, was ist davon zu halten? Also die Begründung lautete, dass man möchte, dass die deutsche Wertungszahl sich wieder der ELO angleicht. Und die ELO ist ja 1 bis 200 Punkte höher, sage ich mal, auch aufgrund der Reform der ELO im Jahr 2024. Für mich wirft es die Frage auf, wenn die DWZ sich der ELO angleichen soll, warum brauche ich denn überhaupt noch eine DWZ? Also warum kommen wir dann nicht mit der ELO aus?
Was du hast die richtige Frage gestellt. Verstehe ich auch nicht.
Kostengründe. Ja. Bei ELO-Auswertungen müssen die Veranstalter bezahlen und DWZ ist meines Wissens nach kostenlos. Das ist sicherlich für einige kleinere Vereine, die dann ihre Vereinsmeisterschaften und Jugendturniere auswerten lassen, durchaus ein Faktor. Aber das ist auch das einzige Argument, was aus meiner Sicht irgendwie funktioniert. Alles andere ergibt die DWZ aus meiner Sicht keinen Sinn.
Also ja, Kostengründe würde ich eher dagegen halten, dass diese Wertungsportale, die ja da für sechsstellige Beträge angeschafft worden sind, dass die dann, glaube ich, in Summe unterm Strich eher Kosten verursachen. Ne? Also die deutsche Wertungszahl, die zu verwalten mit diesem Wertungsportal, was da jetzt kommen soll und so. Und wo es ja auch Ärger gab mit der Ausschreibung und so und Verzögerungen. Und ich glaube, dass das in Summe teurer wäre, als wenn man bei der FIDE mal. Und ELO-Zahlen musste ja sowieso trotzdem beantragen, ne? Auswertungen musste beantragen. Also kostenweise nicht. Das einzige Argument, was ich gehört habe, ist bisher, dass man halt auch dass die ELO-Zahl bei 1400 anfängt. Und mit der DWZ konntest du halt auch so Jugendturniere und Amateurturniere auf unterem Niveau auswerten. Und dann da halt irgendwie, ich sag mal, auf dem unteren Level irgendwo eine vernünftige Auswertung machen. Aber wenn man die Grenze jetzt auch weiter anhebt auf 1100, dann ist man ja schon wieder fast bei der ELO. Also ich verstehe es dann nicht ganz.
Naja. Aber das, also ich verstehe das Kostenargument, was du gerade gesagt hast, aber es ist ja so, wenn ich ein Turnier anmelde als Organisator, dann ist es 3 Euro pro Spieler. Bei der DWZ ist es für den Verein kostenlos.
Oder? Also, ja, das stimmt. Und ich kann dem Johnny schon folgen, dass das gerade im Amateurbereich wahrscheinlich auch gut ist, dass es eine DWZ gibt. Aber, Michael, ich bin ja sowieso noch nie ein Freund von irgendeiner DWZ gewesen. Warum? Weil erstens andere Verbände, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Frankreich oder sowas, haben es auch nicht. Geht auch so. Und am Ende alle Spieler, die auf internationalen Events spielen, ja, da geht es eh nur um Elo. Es geht, die DWZ interessiert jetzt einen Spieler aus Indien mal 0,0. Und wenn ich einen weltweiten Vergleich haben will, dann nehme ich halt die Elo her. Und dann hat der noch DWZ und der hat jenes und der hat Schlag mich tot, brauche ich nicht. Wozu? Brauche ich nicht. Meine Meinung. Also,
ne? Ja, also ich kann dir nicht wirklich widersprechen, weil ich mich auch frage, aber okay, ich meine, viele werden sich jetzt wahrscheinlich einfach auch freuen, dass sie mehr DWZ bekommen.
Ja, aber das geht ja dann für alle, ob jetzt 1950, der eine hat dann 2000, der andere hat 9, also der Anstieg, das ist ja, der Anstieg ist ja, gilt ja für alle unter 2.1. Ne? Ja. Insofern ändert sich ja nichts.
Ja, es gibt schon die ersten über 2.1, die sich beschweren, dass sie nicht davon profitieren. Aber da gibt es dann die Antwort, naja, die werden dann indirekt profitieren, weil wenn sie gegen einen 1800er gewinnen, dann ist das künftig einer der, oder nee, ich sag mal so, wenn sie gegen einen 2000er gewinnen, dann war das vorher ein 1800er und dann kriegen sie Punkte, also kriegen sie mehr Punkte quasi für die gleichen Siege. Das heißt, sie werden dann den Leuten sozusagen auch wieder Punkte wegnehmen und dann auch selber indirekt dann etwas zeitlich verzögert.
Also das Gap zwischen Elo und DWZ wird halt kleiner, aber ja, also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich brauche keine DWZ, für was? Ich kenne nur Elo eigentlich, DWZ interessiert mich ehrlich gesagt 0,0. Und ja, aber das merken andere anders, das ist halt meine Meinung und ich akzeptiere aber auch andere Meinungen. Vor allen Dingen, Johnny hat auch recht gehabt, also dieses im unteren Bereich, Jugendbereich auch, die haben noch gar keine Elo-Zahl, ne? Die Jugendlichen brauchen DWZ-Auswertungen, damit sie einen Vergleich haben. Also,
ja. Die anderen Länder haben das aber auch alle, ne? Der amerikanische Schachverband hat diese USCF, die Engländer haben.
Ja, und die Franzosen? Haben nichts.
Weiß ich nicht.
Ja, die haben Elo, sonst nichts.
Die haben nichts, okay. Also es geht auch ohne.
Natürlich geht es ohne.
Hätte ich gar nicht gewusst.
Ja. Und die Österreicher haben, glaube ich, auch. Die Österreicher haben, meine ich, auch keine nationale Zahl.
Die Schweizer haben was. Das weiß ich.
Ja, manche haben, hast du recht, aber manche auch nicht.
Ja. Das wäre doch was für den Paul mal als Aufgabe, hier mal Pro und Contra zusammenstellen.
Ich glaube, das mag erstmal ein anderer Eisen. Ne?
Also, ja. Ich habe auch echt Respekt vor vor dieser Wertungskommission, was die Mathematik dahinter angeht. Ne? Also der Berthold Plischke hat es ja so erklärt in einem Artikel auf schachbund.de. Und wenn du da die Wertungsordnung anguckst und den Anhang, wie das umgerechnet wird und so, also das sind schon mathematisch komplexe Modelle, die du da fahren musst. Ne? Du musst ja auch das simulieren über zehntausende Partien, die dann in der Zukunft stattfinden werden, was da am Ende rauskommt dann. Also nicht, dass du das System total zerhaust, indem du da neue Mechanismen einführst. Und die haben auch an diesem Jugendfaktor, Entwicklungsfaktor, wie der heißt, dieser Faktor K, haben die rumgeschraubt. Ne? Der ist bei der ELO, ist der, ich glaube, auf 40 oder 60 begrenzt, ich weiß es nicht.
Also 20, 40 sind die Gangs.
10, 20 und 40, ne, bei Jugendlichen 40, also damit die schneller nach oben kommen, wenn sie gewinnen. Und bei der DWZ ist der, glaube ich, bis 70 oder sowas kann der sein. So
ungefähr, ja, der hat einen zu großen Einfluss gehabt, der K-Faktor. Deswegen Der hat zu großen Einfluss gehabt, deswegen ist man da rangegangen. Aber ja,
ich glaube, du hast irgendwie die Mathematik, oder? Dass man den jetzt noch breiter spreizt. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ehrlich gesagt.
Nee, also, aber du hast recht, die Mathematik dahinter ist echt übel. Also, ich habe das mal überflogen, habe es wieder ausgemacht. Also.
Ja.
Nee, naja, also, gut, aber das ist schon richtig, wenn man jetzt nehmen wir zum Beispiel mal eine untere Liga, also keine Ahnung, Bezirksliga oder irgendwas, und du hast keine DWZ, ne? Dann müsstest du ja diese untere Ligen Elo auswerten. Und dann kostet es halt was. Und das ist ja für kleine Vereine natürlich, Johnny hat gesagt, 3 € pro Spieler, glaube ich.
Ja. Mag sich inzwischen auch auf 4 € erhöht haben, aber so in dem Bereich war das
immer. Ja, und dann ist das halt für kleine Vereine, die untere Ligen spielen, vielleicht schwierig. Ne? Das verstehe ich schon. Mhm. Aber das ist auch das einzige Argument, was mir einfällt, ja.
Mhm. Ja, also Kosten-Nutzen-Rechnung habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man sich das ganze Wertungswesen in Deutschland spart mit dem Wertungsportal und den Wertungsbeauftragten und wie die heißen, was es da alles gibt, dass da unterm Strich einiges an Ersparnis beim Verband auch gegenübersteht, was man dann wieder umlegen kann auf die Vereine. Aber gut, das muss jemand anderes beurteilen. Aber ja, also den Einführungszeitpunkt hattest du noch gefragt, Guni, im Vorgespräch, ne? Also wir wissen es noch nicht ganz genau. Es wird wohl abhängig sein von dem Inkrafttreten dieses neuen Wertungsportals.
Irgendwo habe ich gelesen, dass ursprünglich sollte es zum 1.7. kommen, die DWZ-Angleichung, aber kommt jetzt ein bisschen später, weil eben dieses Wertungsportal eingeführt wird. Und wann es genau eingeführt wird, weiß keiner. Irgendwann im Juli, glaube ich, ne? Im Juli.
Ich denke, also, ja.
Ich vermute, es wird August. Wir werden sehen. Und dann wird auch die DWZ-Angleichung. Und wer schon mal seine neue DWZ berechnen möchte, jetzt habe ich mir irgendwo die Formel noch aufgeschrieben und jetzt finde ich es nicht mehr. Die war die jetzige DWZ mal 0,6 plus 720, glaube ich. Kann das stimmen?
Das kann stimmen. Ich glaube, das gibt diesen Anhang 4, wo das... aufgeführt wird, wenn man es nachlesen will. Wertungsordnung, Anhang 4, kann man googeln.
Ja, okay. Also naja. Kann jeder jetzt schon mal rechnen, wer möchte.
Ja gut, leider steigt die Spielstärke ja dadurch nicht, ne? Nur die Wertungszahl.
Genau. Ob du übrigens, Miguel, ob du 2500 Elo hast oder und ich 2600, das ist ja völlig egal. Die Spielstärke bleibt die gleiche und es ist nur eine Zahlenverschieberei. Dann hat halt ein Carlsen 4300. Keine Ahnung.
Ja, viele definieren sich halt über die Wertungszahlen. Ich habe auch mal bei einem Vortrag gesagt, was ich so schade finde, wenn man sich unter Schachspielern begegnet. Die erste Frage ist immer, ja, wie hoch ist deine DWZ? Ich finde es ganz furchtbar. Ja? Die erste Frage muss eigentlich sein, was bedeutet dir Schach?
Ja, genau.
Oder warum spielst du gerne Schach oder irgendwie sowas, ne? Also das ist doch viel, viel wichtiger.
Entschuldigung, ich unterbreche. Häuflo hat hier geschrieben, die Formel ist die jetzige DWZ mal 0,64 plus 760. Das ist die Formel.
Mal 0,64, das ist doch ein Witz, oder?
Ausgerechnet. Ja, das kann doch kein Zufall sein. Da haben sie doch die Zahl extra mit eingebaut. Ja.
Also, aktuelle DWZ mal 0,64 plus 760.
Okay, ja, kann sein. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ich blende es hier mal gerade ein. Wie gesagt, unter Vorbehalt. Da schreibt er auch, dass es nur den Bereich drunter betrifft.
Okay. Ja, und der Häuflo ist schlau, die kenne ich nämlich.
Okay, ja gut, dann glauben wir ihm das, wenn du ein gutes Wort für ihn einlegst. Sehr gut. Was haben wir noch? Huch, wir haben ja schon 55 Minuten, oh mein Gott. Einen habe ich noch, und zwar die anstehende Wahl zum FIDE-Präsidenten, die jetzt, ja, ich weiß nicht genau wann, ehrlich gesagt, aber auch noch in diesem Jahr, soweit ich weiß, ansteht.
Normalerweise ist das immer im Zuge der Olympiade, dass sie da die Wahl machen.
Ah ja. Guck mal, ich habe hier so eine, Ja, genau. Und die Olympiade ist wann?
Im September.
Im September. Ja. Ah ja, dann ist es ja schon bald, genau.
Wo? Ich habe hier so eine Seidenstraße in Samarkand.
An der Seidenstraße in Usbekistan. Warst du da schon?
Nee, da war ich noch nicht.
Ja, ein richtiges Schachland.
Das wird spannend, glaube ich. Die Wahl eventuell, weißt du auch warum? Weil der, wie heißt denn der, der Chessbase gekauft hat.
Timur Turilov.
Turilov, der hat ja gesagt, dass er eventuell kandidieren würde, ne?
Ja, also ich habe hier so eine Seite ausgegraben auf World Chess von dem Ilya Merenzon. Kann man natürlich auch fragen, inwiefern der unabhängig ist und was der für eine Geschichte hat. Aber der jedenfalls, also die schreiben auch echt immer ganz gute Newsartikel und der hat da so ein Wahlorakel, sage ich mal. Und der hat jetzt hier bei Arkadi Dvorkovic 52%, bei Kirsam Ilumdzhunov, der ja mal Vize-Präsident war vor einigen Jahren und eine ganz eigene Persönlichkeit und eine ganz eigene Geschichte hatte und auf Sanktionslisten war und so weiter, 35%. Und Vadim Rosenstein aus Deutschland, 12% Prognose. Und ganz oben steht in kleiner Schrift, und Johnny, jetzt kommst du ins Spiel, genau, Timur Turlov könnte noch kandidieren und Alexei Schirov wird da auch genannt als möglicher Kandidat. Johnny, das ist doch dein Kumpel. Was ist denn da
das
dran?
Das ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, aber dass er da versucht, sich in Stellung zu bringen, das wäre mir komplett neu. Genau, also er hat mal versucht, auf dem Ticket einer pro-russischen Partei in Lettland ins EU-Parlament einzuziehen. Aber das sind so die einzigen, also Lettland hat kaum Sitze im EU-Parlament, das sind so die einzigen politischen Ambitionen, die ich von Alexei immer mitbekommen habe. Also wissen die eventuell mehr als ich. Schachlich ist jetzt bei der Schachbundesliga aber eben nicht so gut gelaufen. Vielleicht sucht er jetzt neue Wege. Er liegt im Moment auch im Clinch mit seiner Föderation, mit den Spaniern. Ja, weiß ich nicht. Würde ich jetzt mal ins Reich der Märchen verorten. Aber muss man auch sagen, Alexei ist durchaus mal für eine Überraschung gut.
Okay, ja gut, bei Vichy Anand oder so hätten wir auch nicht gedacht, dass der mal Schachfunktionär wird und jetzt ist er Vizepräsident der FIDE. Schauen wir mal.
Also viel erschreckender ist hier das Yumchinov, dass der, hier steht ja Testing Waters, also guckt mal, was so gehen könnte. Hui. Ja, dann doch lieber Dvorkovic, ne?
Tja,
das ist wirklich wenige Leute, wo man sagen würde, also da ist der Dvorkovic der solidere Mann, aber das ist sicherlich einer der Fälle.
Oder eben wie hieß der jetzt, der
Vadim Rosenstein, meinst du den?
Der andere, der Jess.
Turlov. Ja, der ist noch nicht offiziell Kandidat.
Nee, aber bei dem könnte ich mir schon vorstellen, dass er das macht.
Aber gibt es überhaupt im Moment einen offiziellen Gegenkandidaten? Also das ist ja alles, hier steht der Testing Waters, dass das Rosenstein es werden will. Ich glaube, das ist ein relativ offenes Geheimnis, aber ich weiß nicht, ob der schon irgendwas offiziell verkündet hat. Also die möglichen Gegenkandidaten sind ja alle bisher noch fraglich. Also das, glaube ich, gibt niemanden, der offen gesagt hat, dass er kandidieren wird.
Ja, das kann sein, ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, die FIDE hat in einem Tweet darum gebeten, dass kein Wahlkampf gemacht wird, weil es wohl irgendwie eine offizielle Regel gibt, dass der Wahlkampf nur so und so viele Wochen vorher begonnen werden darf. Wobei man auch sagen muss, dass Dvorkovic selber gegen die eigene Regel verstößt, weil der fährt jetzt auf FIDE Reisekostenbudget, fährt er jetzt um die Welt und macht Wahlkampf. Wird natürlich so dargestellt, als ob er was für die Entwicklung der Schachländer dort tut und so weiter, ne? Aber jeder weiß, dass er da auf Wahlkampftour geht. Also das ist alles nicht so ganz.
Ja, das ist alles fürchterlich korrupt und das ist ja bei der FIDE nicht anders und was weiß ich, bei der FIDE sage ich, Entschuldigung, bei der FIFA Fußball auch nicht anders. Das ist alles totale. Ach, das ist Lobbyismus und ich mag das nicht.
Ja, und Potowski hat er ja auch, wittert da auch fleißig Dinge, die sehr, sehr nah an Wahlkampf zumindest grenzen. Aber da Gunni hat da natürlich völlig recht. Also da sollte man seine Erwartungen an die ethischen Standards auch nicht allzu hochschrauben.
Genau, und ich reg mich auch ehrlich gesagt gar nicht drüber auf, ob jetzt Djokovic oder Schnüdeldü Präsident wird, weil ich kann es nicht ändern. Und wenn ich was nicht ändern kann, rege ich mich nicht auf, weil es bringt ja nichts. Weißt du, in der Politik kann ich zumindest ein Kreuz da machen, wo ich es für richtig halte. Aber sowas kann keiner beeinflussen. Also dann nehme ich es halt, wie es kommt.
Ja, das
dann ist... Dann müsstest du selber kandidieren.
Dann. Ja, komm, Uni for President. Das wäre
Uni for viele President. Ja. Dann fange ich auch an, um die Welt zu reisen.
Ja, ist doch schön.
Ja, ob man sich das antun will, ist eine andere Frage. Nee. Ja, können wir noch mit was Schönem enden, dass wir nicht irgendwie so negativ rausgehen und uns ja, über die korrupte
Funktionäre ja, beklagen? Ankündigung zu machen. Ich spiele nämlich mein erstes Turnier seit 25 Jahren.
Ach was?
Wo?
In Dortmund.
Ah, beim Sparkassen oben.
Ja!
Hammer! Ja. Wie kam's? Ja.
Du, ich kenne ein, zwei, die mitspielen und die haben sich immer aufgeregt, dass ich nie mitspiele, sondern nur irgendwelche Interviews mache und dumme Videos hochlade. Ich soll doch auch mal mitspielen. Und jetzt spiele ich halt mit. Hammer. Erste Runde. Gunni gegen Blühbaum. Und dann werde ich sagen, hey, Matthias, du guckst die Videos nicht, die ich mache. Nee, Spaß beiseite. Ich werde da gegrillt und abgeschlachtet, bin nicht mehr so gut, aber ich möchte halt wieder mal ein Turnier spielen.
Ich habe das auch TBG mal gefragt, ne? Ist das nicht, also deine Zuschauer, die erwarten doch wahrscheinlich Wunderdinge von dir bei so einem Turnier, weil für die bist du ja der Schachgott, für viele. Ach. Und die denken, du bist sozusagen, also eigentlich Magnus Carlsen quasi. Und dann nach 25 Jahren da wieder so ein Turnier, fühlst du da den Druck oder freust du dich einfach?
Ich kenne das
in Dortmund, da gibt es auch immer ein lecker Bierchen mit dabei und so.
Ja, ich habe null Druck. Du, ich werde da nicht viel reißen, das weiß ich vorher. A-Open, da sind die Spieler halt besser und das muss man einfach hinnehmen. Ich kann das auch nicht mehr. Also ich versuche mein Bestes, das schon, ich gebe mein Bestes und ich hoffe, dass ich eine Partie gewinnen kann. Zumindest eine, das wäre schön. Vielleicht zwei, vielleicht sieben. Aber ich habe keinen Druck. Ich bin auch irgendeine Zahl, weißt du, Edo ist mir alles scheißegal. Ich versuche gute Züge zu machen und dann gucken wir, was bei rauskommt.
Da du hast auf jeden Fall
mehr gute Züge. Gute Züge helfen wohl.
Ja, ja.
Habe ich gehört.
Aber ja, Druck bestätigen, aber. Früher war ich zahlengetrieben, Johnny. Da war ich zahlengetrieben, aber das ist mir heute völlig Banane, ist mir egal. Vielleicht kriege ich noch ein GM. Kriege ich ein GM oder ein IM so mal. Das wäre toll, da hätte ich Spaß dran, nochmal so gegen so starke Leute sich mal zu messen. Mal gucken.
Und wirst du dann jeden Tag deine Partien hochladen?
Ich denke schon.
Ja.
Wenn es vorzeigbar ist, sonst nicht.
Ja.
Ja, prima.
Das war doch was Schönes.
Das war was Schönes. Und hier deine Fans, ich habe es gerade eingeblendet, die freuen sich auch. Und es wird in Leipzig noch ein Duell Weltranglisten Erster gegen Zweiter geben, schreibt Rüdiger.
Bei aktive über 90 Spielern.
Ach! Okay, bei den 90-Jährigen. Okay, ja, hier, Rüdiger, wir sind im Call-to-Action-Blog angelangt bei der Terminübersicht. Da kommst du auch vor mit deinem Rüben-Open in Leipzig, was Teil der Chess Tigers Gold Tour ist und worauf du auch hier gerade, glaube ich, aufmerksam machst vom 12. bis zum 14. Juni. Also gerne noch anmelden, Rüben-Open Leipzig. Dann haben wir das Rhein-Main-Open in Bad Homburg, 3. bis 7. Juni. Also noch ein paar Tage vorher. Und die Chess Tigers organisieren auch ein Turnier oder zwei sogar, nämlich das Frankfurt Youth Classic und die Deutsche Schnellschachmeisterschaften, 20. und 21.06. Und ja, ich persönlich würde gerne noch einladen auf die Akademie der deutschen Schachjugend, die vom 19. bis zum 21. Juni stattfindet. Heute ist Anmeldeschluss tatsächlich. Und
Mensch, die Chess Tigers sind ja so aktiv, das ist ja irre.
ja, wir sind
Toll.
überall. Und
Toll.
da werde ich einen Podcast-Workshop halten. Das heißt, wer sich über Podcasts oder für Schachpodcasts interessiert, gerne anmelden bei der DSJ-Akademie. Hast du noch einen Call to Action oder einen, was die Zuschauer machen sollen auf Lager, Gunni?
Ging das an mich, ja. Brav immer mein, wenn ich das sagen darf, mein YouTube-Kanal gucken. Natürlich auch bei den Chess Tigers einkaufen gehen, zum Beispiel. Aber ich bemühe mich halt täglich, was im Moment ist es natürlich auch dankbar, weil das Turnier läuft mit Vincent und so. Ja, und da freue ich mich über jeden, der da Interesse hat und gerne zuschaut. Mehr bitte. Und ich wollte mich nochmal bedanken, dass ich zu Gast sein durfte, das zweite Mal.
Ja, das dürfen nur ausgewählte Gäste. Du warst der Erste. Und Johnny, du hast sicherlich auch noch was auf Lager, worauf du aufmerksam machen möchtest, oder?
Ja, genau. Also die Chess Tigers Tour erwähntest du ja schon. Also da waren wir auch dieses Wochenende aktiv mit einem Schachstand bei der Stuttgarter Stadtmeisterschaft, die gerade zu Ende gegangen ist. Ich war nicht Teil der Goldtour, aber ich selber war in Itzehoe. Also wir sind auch mit Schachständen immer unterwegs. Genau, weiterhin die aktuelle Zeitschrift Schach, sehr empfehlenswert mit 32 Extra-Seiten. Und
Ja, habe ich gehört.
genau, hier gibt es ein Freebie für das Abonnieren unseres Newsletters, die 10 oder meine 10 goldene Mittelspielregeln. Tolles, designtes PDF mit 10 Regeln, mit Partiebeispielen, mit Erklärungen, und den bekommt man, wenn man bei uns
Sehr
den
cool, brauche ich.
Newsletter abonniert. Bist du schon Newsletter-Abonnent?
Nee.
Ja, dann weißt du, wie du ihn bekommst.
Ui.
Dann machen wir.
Verzeih
Also
mir.
entweder auf Instagram gehen, da ist es der erste Post, da musst du einfach nur kommentieren, dann kriegst du es zugesendet. Oder halt auf chess-tigers.de ganz, ganz unten auf der Startseite ganz runter scrollen, da ist auch die Anmeldung zum Newsletter und alle Newsletter-Abonnenten kriegen dieses Freebie und außerdem natürlich auch aktuelle Schachinfos zugesandt regelmäßig.
Sehr cool, vor
Ja.
allem ein Beispiel von Morphy. Ich bin ein riesen Morphy-Fan. Sehr gut.
Ja, was du alles da rausgegraben hast, Johnny, das ist schon
Er war
empfehlenswert.
auch viel mehr Arbeit, als ich mir das am Anfang vorstellte. Ich dachte, naja, ich habe das ja alles in meinen Datenbanken, aber dann merkt man ja so, ganz perfekt ist es doch noch nicht. Dann sucht man noch ein anderes Beispiel und so. Und dann saß ich da stundenlang während des Kränkeobens, glaube ich, teilweise bis tief in die Nacht, um die Beispiele alle gut zu machen. Ja, ich glaube, es klappt.
Ja,
Na gut.
gut, dann würde ich sagen, nächste Woche ist Markus Müller hier zu Gast, den viele als vom Schachfeld kennen. Und Johnny, du kennst ihn vom Bildungsurlaub und da werden wir auch drüber schnacken. Gunni, vielen, vielen Dank an dich.
Vielen Dank,
Und
Uni. Ich habe zu danken.
ja, der Content wird dir nicht ausgehen in den nächsten Monaten. Da
Nee.
wird es genug geben mit Olympiade und Schach-WM und
Ja,
Vincent
da
Keimer
kommt noch
und so weiter.
genug. Da kommt noch genug.
Genau,
Biel,
freuen wir
in
uns drauf.
Biel bin ich vielleicht da, weiß ich noch nicht. Ne? Mal gucken.
Sehr gut. Okay, dann schönen Abend an alle. Danke fürs Zuhören und gerne nächste Woche an gleicher Stelle wieder 20:15 Uhr. Bis dann, schöne
Ciao,
Woche
ciao.
wünsche ich euch. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.